da freue ich mich wirklich drauf, wenn wir verbunden sein werden bei dem Herrn. Das ist ganz, ganz tief in meinem Herzen. Als Verwandelte, alle, die zu Jesus gehalten haben, hier in dieser Welt, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Und der Text, den ich heute lesen darf, ist auch von einem Mann Gottes, der schon einmal in diese Herrlichkeit hineinschauen durfte. Wir gehen in die Offenbarung Jesu Christi an Johannes, an den Apostel Johannes, an den, der den Herrn Jesus so arg geliebt hat, in das zweite Kapitel. Und hier stehen die Sendschreiben an 7 Gemeinden, stellvertretend für viele Gemeinden, alle Gemeinden des Herrn. Und wir gehen in das zweite Kapitel, das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Und hier heißt es in Gottes Wort: Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Amen. Wenn man weiß, ein Predigtdienst steht ins Haus, ist eingetragen, steht fest, dann beginnt man zu beten. Herr, was ist der richtige Text? Was möchtest du der Gemeinde sagen? Was darf ich weitergeben? Welches Wort ist das Richtige? Und man wird geführt durch den Alltag und geführt durch das Wort. Und dieses Wort hier in der Offenbarung im zweiten Kapitel, das ist in meinem Herz dann immer sicherer, immer fester geworden, es heute weiterzugeben. Wir hatten ja angeschaut, Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Er ist das Licht unseres Lebens, er ist das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und dann haben wir betrachtet, wie Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Er als Licht der Welt zündet sein Licht in unseren Herzen an und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge ist, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, deckt es zu, sondern man setzt es oben auf einen Leuchter, damit es allen strahlt und sein Licht leuchtend verbreitet. Und nun dieses Wort. Wie kann dieses Licht, das der Herr entzündet hat, bleiben, damit es nicht plötzlich umgestoßen wird und verlischt? Die Weihnachtszeit ist einerseits eine sehr schöne Zeit. Alle freuen sich normalerweise darauf. Der Geburtstag des Herrn Jesus wird gefeiert und schöne Geschenke gibt die Kinder. Wir haben übrigens jetzt sogar bei den Traktaten schon auch die Weihnachtstraktate ausliegen. Mir ist aufgefallen, in 3 Monaten ist es schon soweit. Könnt ihr euch das vorstellen? Das Jahr hat doch gerade erst angefangen, oder? In 3 Monaten schon. Und das ist die Zeit einerseits, das Lichterentzünden, auch ein Bild, Jesus, Licht in dieser Welt und wunderschön. Menschen begegnen Gott und suchen Jesus und nahen sich ihm. Andererseits ist es auch die Zeit, wo die Feuerwehr höchste Alarmbereitschaft hat. Heiligabend, denn die vielen Kerzen, wie leicht kann es passieren, dass eine umfällt und Papierservietten oder Gardinen Feuer fangen und ein großes Feuer passiert. Und dann ist das Licht aus. Jesus sagt, es gibt hier ein Christsein, das super gut angefangen hat, das auch noch leuchtet, das aber in der Gefahr ist, umgestoßen zu werden. Und dadurch wird das Licht dann am Ende ausgehen. Und er möchte hier den Weg zeigen, dass dieses Licht weiter leuchtet. Wir lesen hier in Offenbarung 1, Vers 20 und in Offenbarung 2, Vers 1, da erklärt der Herr selbst dieses Gleichnis, das ich gelesen habe, und er sagt, was das Geheimnis der sieben Sterne ist, die du auf meiner Rechten gesehen hast, also er hält da in dieser Vision sieben Sterne in der Hand, und die sieben goldenen Leuchter betrifft sieben goldene Leuchter, unter denen er dort wandelt in dieser Vision. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Also der Herr Jesus hält sieben Sterne in der Hand und er wandelt unter sieben Leuchtern. Ihr habt sicher solche Menorah-Leuchter schon gesehen, gibt den siebenarmigen und den neunarmigen, und dieser siebenarmige Leuchter ist hier ein Bild für die Gemeinde. Die sieben, eine Vollzahl Gottes, keines der Lichter soll fehlen, jeder von uns ist vor Gott geliebt und wertgeschätzt und wichtig. Der Menorah-Leuchter sollte vollständig sein, die Gemeinde soll vollständig sein und leuchten zu Gottes Ehre. Und Jesus wandelt unter diesen sieben Leuchtern und hält die sieben Sterne in seiner Hand. Und jetzt heißt es hier, das sind die Engel der Gemeinden, die Engel der Gemeinden. Und hier haben wir in der Offenbarung ganz typisch, die Offenbarung zeigt uns immer das Geschehen hier auf dieser Seite, die wir sehen können, die wir anfassen können, wo wir Berührung haben und es spüren. Und auf der anderen Seite zeigt uns die Offenbarung Jesu Christi an Johannes, was gleichzeitig in der unsichtbaren Welt geschieht. So ein bisschen wie heute in der Einleitung. Wir sitzen da und fragen uns, warum springt das Auto heute früh nicht an, und wollen es unbedingt in Gang kriegen. Und der Engel des Herrn schaut, dass das ja nicht anspringt, weil du sonst einen Unfall haben wirst an diesem Tag. Manchmal ist es natürlich auch umgedreht. Da sind wir sehr froh und Gott setzt es in Gang und wir haben einen geebneten Weg. Und in der Offenbarung sieht man immer das, was auf der Erde geschieht. Und dann wird ein Blick geworfen in die himmlischen Welten. Und das in solchen Offenbarungen wie hier zu Beginn. Und jetzt gehen wir da hinein, und dieses Wort Engel, Engel der Gemeinden, das ist schon so ein Doppelwort. So ein Doppelwort. Die Engel der Gemeinden, das sagt uns natürlich, wenn man die Bibel von vorn bis hinten liest, von 1. Mose bis Offenbarung, können nur auch wirkliche Engel mit gemeint sein. Das heißt, jede Gemeinde bekommt von Gott auch Engel zur Verfügung, um die Gemeinde zu beschützen. Das ist ein Liebesdienst von Gott und ein Liebesdienst von Jesus Christus. Ihr erinnert euch an den Missionsbefehl, da sagt er, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und mache zu Jüngern alle Völker und taufet sie und lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltzeitende. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin. Ich habe die Macht, euch zu bewahren, zu schützen, zu führen, auch in schweren Zeiten bei euch zu sein, darum gehet hin. Wenn er nicht garantieren könnte, uns zu bewahren, uns zu führen, uns zu schützen, uns auch in schweren Momenten wieder beizustehen und hindurchzuführen, dann hätte er uns den Auftrag gar nicht gegeben. Es ist die Fürsorge Gottes und die Fürsorge des Herrn Jesus. Und er hält diese Schutzengel in seinen Händen. Sie tun seinen Willen, sind dienstbare Geister zur Ehre Gottes. Gleichzeitig hat die Übersetzung des Wortes Engel eine wichtige Aussage. Es sind Boten, Boten, Boten Gottes. Also die für Gott sprechen, die Gemeinde repräsentieren. Das ist hier auch ein Bild auf Gemeindeleitung, ja? Dass die Gemeinde vertritt nach außen und dass Gott vertritt gegenüber der Gemeinde. In der Offenbarung oftmals mehrere Bedeutungen in einem Ausdruck. Und all die sollen ganz besonders in Gottes Hand sein, wie jeder Christ Jesus Christus als Haupt hat. Er ist das Haupt, er ist der Kopf und wir sind die Glieder. In so einem heiligen Moment passt das ein bisschen schlecht, aber das war halt so mein Erlebnis. Ende 80er Jahre, Bauernhof im Osten Deutschlands bei einer lieben Tante. Und da habe ich das Erlebnis gemacht, wenn da frisch ein Huhn geschlachtet wurde oder ein Hahn, dann gab es das, dass die ohne Kopf noch ein Stück weggeflogen sind oder gerannt sind. Wer sowas schon mal gesehen hat, das ist jetzt nichts Angenehmes. Ja. Aber irgendwie, das ist wie ein Christ ohne Christus. Der ist kurz davor, umzufallen. Und so auch hier in diesem Bild im Sendschreiben, wenn uns die Liebe verlässt, das ist genau das Gleiche, dann sind wir kurz davor, dass das geistliche Leben zu Ende geht. Und Jesus gibt uns hier Schlüssel, damit das nicht passiert. Schaue ich mir einen Text an, ist es auch immer wichtig zu sehen, wer hat diesen Text geschrieben? Wen hat Gott benutzt, um uns diese Botschaft zu geben? Wer ist der, den Gott hier gebraucht? Und in diesem Falle ist es die Offenbarung Jesu Christi an Johannes, den Apostel Johannes, von dem wir wissen, schon als er mit dem Herrn Jesus auf der Erde gelebt hat, dann hieß es immer der Jünger, der ihn liebte. Der Jünger, der ihn liebte. Es war noch ein ganz junger Mann gewesen, aber er war erfüllt von Liebe zum Herrn Jesus. So wollte er werden, ihm wollte er folgen, ihm wollte er treu sein. Er war erfüllt mit Liebe von Gott. Ein ganz, ganz schönes Zeugnis. Und wenn wir weiter in sein Leben hineinsehen, dann ist er einen schweren Weg gegangen. In den Jahren 81 bis 96 nach Christus, da herrschte der Kaiser Domitian als Kaiser im Römischen Reich und es kam eine große Verfolgung. Aber dieser Johannes war treu. Wenn man am Anfang gesagt hat, er ist der, der den Herrn liebte, dann war er auch dann der, der den Herrn weiter geliebt hat. Obwohl es so schwer wurde, obwohl so viel Bedrückung war, obwohl so viel Drangsal war, so viel Verfolgung und so viele Opfer damals, er blieb in der Liebe des Herrn. Er kann dann auch von Jesus her sagen, kommt wieder in die erste Liebe. Versteht ihr? Er konnte das sagen, weil er war durch so viele schwere Zeiten gegangen und hat immer wieder gerufen zu dem Herrn und hat sich immer wieder füllen lassen mit dieser ersten Liebe. Sogar war er bereit, weiter zu verkündigen. Und was geschah? Er wurde zum Tode verurteilt und er wurde auf die Insel Patmos geschickt. Eine Gefangeneninsel. Vielleicht kennt ihr diese sehr gute Verfilmung der Offenbarung. Da wird das gezeigt mit Steinbruch und diesen Dingen. Und er war schon in fortgeschrittenem Alter, wo man wirklich sagt, die Kräfte können nachlassen. Und er war dort und er blieb in der Liebe zum Herrn Jesus, wie das bezeugt ist. Immer schwächer an körperlicher Kraft, aber ganz tief gegründet in der Liebe des Herrn. Und jeder, der irgend konnte, ging zu ihm, um irgendwie ein Wort zu bekommen von Gott und gestärkt zu werden. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn Menschen in so einer Situation sind mit Steinbruch und du wirst vielleicht sogar geschlagen und du hast wenig zu essen und du hast kaum Hoffnung und all das. Und dann ist jemand, der hat solche Liebe zu Gott, der sagt, es gibt die Auferstehung von den Toten. Es gibt das ewige Leben. Seid dem Herrn Jesus treu, er liebt euch, er wird euch hindurchbringen. Wir gehen ein in seine Herrlichkeit. Und so versteht man auch diese Offenbarung dann vom Herrn Jesus, wo er selber dann anfing und es wurde vielleicht zu viel für ihn, da erscheint ihm der Herr Jesus Christus ganz persönlich. Und ich lese aus Offenbarung 1, ja, Vers 13, wie diese Offenbarung so beginnt, da steht: Und mitten der Leuchter sah ich einen wie einen Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Das wird weiter ausgeführt: Der Herr Jesus erscheint hier in Herrlichkeit. Und Johannes sagt: Und als ich ihn sah, Jesus sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, auch heute zu euch, fürchte dich nicht. Ich, sagt Jesus, bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Und ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Ewiges Leben in Jesus Christus. Jesus Christus, er ist gestorben, aber er ist auferstanden und er lebt. Und er begegnet uns heute direkt in seinem Wort, durch seinen Geist und in ganz besonderen Situationen, wie hier bei Johannes auch, ganz persönlich in seiner verwandelten Herrlichkeitsperson. Und er sagt: Gib nicht auf, sei nicht traurig. Ich bin gestorben, aber du siehst, ich lebe. Und ich und niemand anders hat die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Halte dich an mich und du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Und so geht er hier so stärkend in dieses Wort hinein. Und so wie er sagt: Ich bin die Auferstehung, so sagt er: Ich lebe. Und so möchte er, dass Gemeinden auferstehen und dass Gemeinden leben. Und er füllt den Johannes ganz neu mit seiner Liebe. Ja, wir lesen hier: Erst fiel er wie tot zu den Füßen des Herrn Jesus, aber Jesus möchte keine Angstbindung. Er möchte nicht, dass wir zu ihm halten, weil wir vor lauter Angst nicht mehr anders können, sondern er legt seine Rechte auf ihn und er sagt: Steh auf, ich bin bei dir. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und er richtet ihn auf und er füllt ihn mit seiner Liebe. Und es geschieht ja später dieses große Wunder: Johannes wird freigelassen. Johannes wird freigelassen. Und es gibt Quellen, die nicht biblisch sind, wo man nicht sagen kann, das ist die hundertprozentige Wahrheit. Aber es gibt Quellen, die sagen, er musste einen Todestrunk trinken dort auf der Insel und er ist nicht gestorben. Jesus hatte gesagt: Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches. Und dann gab es ein Gesetz: Wenn so etwas passiert ist, dann war man frei. In dieser Zeit wurde auch der Kaiser gewechselt. Andere sagen, nur deswegen ist er freigekommen. Wie dem auch sei, er ist freigekommen. Es ist ein Wunder von Gott. Und erfüllt mit seiner Liebe, wir nehmen an, hat er dann die ersten, zweiten, dritten Johannesbrief geschrieben. Ist er wieder hingegangen in die Gemeinde. Er hat das selber gelebt. Er war in Ephesus. Er war in dieser Gemeinde, an die das Sendschreiben ging. Das war seine Heimatgemeinde. Er kannte sie alle persönlich. Und er ging wieder hin in dieser Liebe des Herrn, ganz neu erfüllt. Und er schrieb diese wunderbaren Briefe. Und wenn man das dann liest, dann kann man sich nur wünschen, dass man selber so erfüllt wird mit Liebe von Gott. Ich lese euch mal ein paar Stellen nur daraus. Er kann gar nicht mehr anders, als von dieser Liebe zu berichten. In 1. Johannesbrief im 3. Kapitel, Vers 1, da schreibt er: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Er war so erfüllt mit dieser Liebe von Gott. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Versteht ihr? Die standen voll unter Druck. Die standen voll unter Spannung, unter dem, wann kommt die nächste Verfolgung. Ja? Und er ist so erfüllt mit der Liebe Gottes, dass er sagt: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Wenige Verse weiter, Vers 16, und ich lese mit Vers 17 zusammen: Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen, für die Geschwister, für die Gläubigen an unserer Seite. Er schreibt das so, ihr müsst euch vorstellen, mitten in der Situation, wo das jeden Tag passieren konnte, ja. Nicht so wie wir jetzt so sicher in der Hinsicht, sondern mittendrin standen sie, mittendrin. Und er schreibt nicht böse und er schimpft nicht über die Menschen, die verführt oder verfinstert oder ja, schlecht sind, sondern er schreibt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass Jesus sein Leben für uns gelassen hat und wir sollen auch das Leben für die Geschwister lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güter hat und sieht seine Geschwister darben Not leiden und schließt sein Herz vor ihnen zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Im 4. Kapitel, Vers 7, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Voller Liebe. Versetzt euch mal in diese Situation, ja? Wir wären vielleicht voller Angst, wenn wir da in Gottesdienst gehen oder entsetzen, was die anderen alle tun. Er kommt im Prinzip von der Todesinsel, hat gerade sein Leben gegeben für den Herrn, hat es wiederbekommen. Jesus war tot, ist auferstanden, hat es in seinem Leben gemacht. Johannes, du bist zum Tode verurteilt, ich beschließe, du bist wieder am Leben. Kommt hierher, kann wieder sein Leben verlieren. Sie wissen nie, wann ein Kaiser umschwenkt und wieder die nächste Verfolgung beginnt. Und redet die ganzen Briefe von der Liebe Gottes. Immer und immer wieder. Wo macht er das? Er macht das in Ephesus, wo wir gerade gelesen haben, eines habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und er geht hin und er lebt die Liebe vor und er gibt diese Liebe weiter und er sagt, liebt einander, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. In Vers 16 heißt es dann, 4 Vers 16, Gott ist die Liebe. Oder wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Fragen uns manchmal, ja, warum erscheint plötzlich so ein Wechsel, als wenn jetzt ist Gott plötzlich fern, ja? Gerade habe ich noch gemerkt, ganze Gegenwart von Gott. Ich bin kein Gefühlsmensch, wo jetzt immer mit dem Wetter hoch und runter geht. Wenn jemand sehr stark seelig begabt ist, da ist das stärker. Aber es gibt die Momente, wo man plötzlich merkt, jetzt muss irgendwas gewesen sein. Ich habe so das Empfinden, irgendwas trennt mich jetzt von Gott. Eine Sache kann sein, es war irgendeine Lieblosigkeit. Irgendeine Lieblosigkeit. Hier dieses Wort, Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dann können wir so schnell, wie Johannes das macht, zu dem Vater gehen und sagen, fülle uns ganz neu mit deiner Liebe. Das schöne Lied, das wir gesungen haben. Vergib jede Lieblosigkeit. Fülle uns mit deiner Liebe. Hilf uns, wir brauchen alle Wachstum. 4 Verse weiter nur. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Vers 19, lasst uns lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott, aber er hasst seine Geschwister oder seinen Bruder, seine Schwester, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder, seine Schwester nicht liebt, die er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Lasst uns einander lieben. Die große Botschaft. Und dann sehen wir Johannes. Du hast ein Leben. Da ist diese erste Liebe zu Hause. Er kommt von dieser Insel und ist gefüllt mit dieser Liebe zu Gott und von dieser Liebe zu Gott mit der Liebe zu den Geschwistern. Und wir merken, das war eine tiefe und ganz echte Begegnung mit dem Herrn Jesus. Und wir bekommen eine Sehnsucht zu sagen, Herr, fülle mich auch mit dieser Liebe. lass mich doch so eine Liebe haben, die weit über das Menschliche geht. Schenke mir Gnade dazu und segne mich. Und dann kommt diese Variante hier, diese Möglichkeit des Segens. Wovon bin ich abgefallen? Habe ich diese erste Liebe zum Herrn noch? Erinnert euch an die schönsten Momente eures Glaubenslebens, wo ihr glücklich wart, zu beten zu dem Herrn, wo ihr von Liebe erfüllt wart, dem Herrn zu dienen, wo ihr gestärkt wart im Glauben und von ganzem Herzen sagen konntet, Halleluja, was bin ich dankbar, ein Gotteskind zu sein. Tut die Werke, die ihr damals getan habt. Der Herr wird uns segnen. Frage dich, was war diese erste Liebe? Wie schön war sie? Herr, ich möchte zu dieser ersten Liebe zurückkommen. Und es steht die wunderbare Verheißung des Herrn. Und das ist eine Verheißung in diesem Sendschreiben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Von dem Baum des Lebens, der in dem Paradies Gottes ist. Und diese Bibelstelle erklärt sich selber, denn das ist beschrieben in Offenbarung 22. Und in Offenbarung 22, da lesen wir von diesem Baum des Lebens. In der Mitte, in 22 Vers 2, in der Mitte ihrer Straße, dort in dem himmlischen Jerusalem und des Stromes auf der einen und anderen Seite, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen, zur Heilung der Völker, zur Heilung auch von uns. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sie werden sein Angesicht sehen, wie Johannes das Angesicht des Herrn Jesus gesehen hat. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe oder des Lichtes der Sonne. Denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Liebe führt uns an den Baum des Lebens, führt uns zu neuer Kraft, führt uns zur Stärkung im Glauben, führt uns in die Herrlichkeit Gottes. Der Herr segne uns. Lasst uns ihm in dieser Liebe begegnen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Du bist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in dir und du in ihm. Und wir bitten dich, vergib jede Lieblosigkeit mir und jedem von uns und reinige uns in dem kostbaren und sehr, sehr teuren Blut unseres Herrn Jesus Christus, das am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünde und Lieblosigkeit vergossen wurde. Reinige uns ganz und gar und fülle uns mit deinem guten Heiligen Geist, dass wir dir in Liebe dienen. Du hast uns zuerst geliebt, du liebst uns bis heute, du liebst uns bis in die Ewigkeit. Nimm unser Leben ganz in deine Hände und gebrauche es zu deiner Ehre. Nicht mein Wille, nicht unser Wille soll geschehen, sondern dein Wille zu deiner Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.